Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Heute sprechen wir über den ÖBAG Geldregen für den Staat. Trump Mobile, also das ist echt eine extrem spannende Geschichte, dass jetzt Österreich Millionäre verliert, einer 13 Millionen Euro Kursprognose für den Bitcoin und ich habe ein Ö3-Dilemma gefunden. Der Matthias weiß noch gar nicht, was da passieren wird. Ganz eine spannende Geschichte, ich bin wirklich, wirklich gespannt. Und zudem gibt es natürlich einen Community-Blog mit Fragen, Kommentare und Feedback von eurer Seite. Wir lesen alles und hier gleich der Appell an euch, schickt uns eure Fragen, Wünsche und Anregungen. Und in diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören und natürlich freuen wir uns immer über Feedback, aber auch über eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Und heute wieder mit dabei mein lieber Freund der Matthias. Servus Matthias.
Servus Philipp, jetzt habe ich es auch geschafft, mich zu entmuten und kann endlich Hallo sagen zu dir.
So, Matthias, du sitzt heute zu Hause, wie ich sehe, im Büro. Was hat dich diese Woche bewegt?
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Du, diese Woche ist mir eher mal wieder bewusst geworden, wie weit fortgeschritten dieses Jahr eigentlich schon wieder ist. Gefühlt hat es ja gerade erst begonnen und schon sprechen wir alle über Q3, Q4 und die Jahresziele für 2026. Also das ist irgendwie jetzt wie so ein Fingerschnipsen gegangen und auch in dieser Woche, Donnerstag, also da, wo der Podcast rauskommen wird, ist ein Feiertag. Viele haben am Freitag frei, Wochenende, sprich die Woche ist eigentlich eh schon wieder gelaufen. Also heute nehmen wir am Dienstag auf und es fühlt sich schon wieder so an, als wäre es das mit der Woche. Ja, und somit denke ich auch ein bisschen verstärkt jetzt an das Thema Urlaub. Also hast du schon Urlaub geplant? Was steht bei euch an?
Wir werden vermutlich Ende Juli, Mitte, Ende Juli nach Kroatien fahren für eine Woche oder so. Das wird wahrscheinlich unser Ziel werden diesmal.
Wohin?
Wissen wir noch nicht genau, wir haben es noch nicht ganz gebucht, aber irgendwo ins warme, wo ein Blamea auch ist.
Also eher weit runter in den Süden nach Kroatien oder oben so bei der Halbinsel?
Werden wir schauen. Also vielleicht auch eher in Richtung Poreč. Wir werden wahrscheinlich vorher nach den Kärnten bleiben und dann schauen, wie es ausschaut, weil dass wir nicht gleich die komplette Range von Wien nach Kroatien fahren müssen. Ja, also ich freue mich schon. Es wird sicher warm.
Auf jeden Fall. Na, ist auch sehr schön. Also vielleicht hat auch der ein oder andere, der jetzt zuhört, so einen Tipp für den Kroatien-Urlaub, weil Kroatien steht bei mir auch noch auf der Liste in Ende August. Mit so einem, werden wir uns wieder so ein Boot chartern und dann ein bisschen die Inseln, die kleineren, unsicher machen.
Diesmal nicht zu den Minen fahren, gar in die Minenfelder, das ist gefährlich.
Na, das nicht. Da haben wir letztens tatsächlich eine Info bekommen, so, hey, aber bitte da nicht herumlaufen.
Ja, und spannend ist auch noch, oder was, du hast gesagt, das Jahr hat sich schon ein bisschen ins Q2 ist eigentlich schon fast vorbei. Und was passiert im Ende Q2, was ist ganz wichtig? Die Steuererklärung. Nicht vergessen, bis 30.06. ja, zu machen, die keinen Steuerberater haben. Nochmal kurz hier an der Stelle. Und weil du gesagt hast, Matthias, Urlaubspläne. Ich habe jetzt vorhin, bevor wir jetzt gestartet haben, einen Standardartikel gefunden. Lustigerweise ist in Ungarn heuer das Urlaubsgeld am meisten wert. Das heißt, wenn du für 100 Euro kriegst, in Ungarn sozusagen 160 Euro an Wert. Also wird sich vielleicht für den einen oder anderen Ungarn auch auszahlen, aber Spanien, Portugal gibt es auch 130 für 100 Euro, kann man sagen, und Griechenland immerhin auch 120 Euro. Also der Euro ist heuer so stark, dass man eigentlich, also sagen wir mal, der Euro gibt es ja dort auch, aber grundsätzlich unser Einkommen ist heuer anscheinend so stark in Österreich, dass wir echt gut Urlaub fahren können, insbesondere da im Umkreis oder Spanien sogar, das ist echt cool. Hast du das auch gemerkt schon, du warst ja schon in Spanien?
Ja, ich war dieses Jahr schon in Spanien auf Mallorca zum Rennradfahren. Da habe ich es nicht bemerkt, muss ich gestehen. Also da ist es mir eigentlich so vorgekommen wie immer. Beziehungsweise in Griechenland war ich auch Ende April und dort ist es mir aufgefallen. Also vor allem in Griechenland, wir waren da auf Kos, sind wir in Restaurants essen gegangen. Ich glaube, ich habe es eh schon mal in einem früheren Podcast erzählt, wo wir für eine Hauptspeise, wirklich eine große Portion, sodass du auch satt wirst und ich auch satt wirst, wenn du weißt, wie gerne ich es. Und da zahlst du halt teilweise 9 Euro bis 13 Euro für so eine richtig große Hauptspeise und noch ein Tzatziki oder einen gemischten Salat dazu. Und dann auch wirklich noch in einer Qualität, wo du hier in Österreich nur träumen kannst. Also dort ist es mir schon extrem aufgefallen und ich bin auch sehr offen dem gegenüber, noch einmal nach Griechenland zu fliegen jetzt in diesem Jahr, weil es einfach richtig nette Leute sind, sehr gastfreundlich, das Essen extrem geil ist. Also vielleicht auch einfach nur so für ein, zwei Tage runter zum Abendessen. Wirklich, also wirklich, wirklich gut.
Wir überlegen vielleicht auch, ob wir fliegen. Also schauen wir mal, weil bei uns geht es ja heuer mal vorrangig darum, dass der Hund auch mitkommen kann. Ne? Das heißt, eher mal fahren nach Kroatien. Aber nachdem sie also klein ist, nur unter 8 Kilo hat, kann sie ja im Handgepäck mitfliegen. Somit, also ich bin nicht so ganz von der Idee überzeugt. Die Jasmin, die würde sagen, fliegt mit, das ist kein Problem. Lustigerweise haben wir die Nachbarin von uns da in der Umgebung, die ist mit ihrem Dackel auch geflogen. Erst vor ein paar Tagen nach Cannes und war in Spanien auch schon heuer, glaube ich, und so. Also, und da funktioniert das easy cheesy, ne? Also, ja, werden wir schauen. Also, vielleicht fliegen wir so noch ein, zwei Tage irgendwo hin zum Mittagessen oder Abendessen, so wie du sagst, ohne Hund dann, aber schauen wir mal.
Ja, das ist das Praktische, weil dann gehen sich die komplett günstigen Tarife bei Ryanair aus, wenn man kein Handgepäck braucht, also wenn man diesen Rollkoffer halt nicht braucht.
Ja, die Gebühren sind schon nicht so schlecht sonst, gell?
Geht es auch übrigens von Kärnten? Ich habe gesehen, zufällig zwei News vom Kärntner Flughafen. Philipp, du hast Kärntner, aber vielleicht schon beide mitbekommen. Erstens, der Flughafen Klagenfurt wird verschenkt für 0 Euro, also von der Stadt Klagenfurt ans Land. Da gab es einen, unter Anführungszeichen, einen Deal. Und Ryanair hat kürzlich wieder den Betrieb in Klagenfurt aufgenommen. Es geht zu drei Reisezielen, Mallorca, London und Alicante in Spanien. Wundervoll. Und wer möchte, der kann jetzt sogar direkt jetzt von am 22. Juni bis, ich glaube, es war das 26. oder 28. Juni nach Mallorca fliegen, hin und retour 60 Euro. Also wer mit einem Rucksack voll Kleidung auskommt, take it or leave it. Das ist jetzt deine Chance.
Also da wundert mich nichts, dass der Flughafen verschenkt worden ist, weil mit so vielen Preisen, also beziehungsweise ich weiß ja, dass der Klagenfurter Flughafen, das war sowieso immer ein bisschen eine schwierige Geschichte. Ich bin tatsächlich einmal von Klagenfurt weggeflogen, nach Stuttgart damals, das war schon lange, lange her. Ja, fragen wir nicht, mit der Family damals noch, echt lange her und ja, spannend.
Man kennt Stuttgart, das Reiseziel, wo jeder Klagenfurter mal hin möchte. Ja, und Mallorca, Ryanair, jetzt sagen jetzt sicher viele, ah, das gehört auch verboten, so günstige Flüge etc. Aber man muss sich eines denken, Ryanair ist auch an der Börse. Und der Michael O'Leary, der CEO, der hat auch ein großes Interesse daran, dass die Flugticketpreise so hoch wie möglich sind. Und man braucht sich ja nur anschauen, was es dann kostet, wenn ich dann ein Handgepäckstück, also einen Koffer, den 8-Kilo-Koffer, zusätzlich mitnehmen möchte, ja, dann zahle ich statt 60 Euro, wenn ich nur einen kleinen Rucksack habe, zahle ich dann schon über 140 Euro hin und retour. Und für viele, vor allem auch Familien, ist so ein kleiner Handgepäckskoffer halt nicht genug. Und dann zahlen sie halt noch einmal 60 Euro hin und retour, also 2x60 Euro drauf für den Flug. Und dann bist du eigentlich schon ziemlich in der Range, wo du bei Austrian Airlines oder Ähnlichem auch bist. Man muss aber beachten, was witzig ist, was viele wahrscheinlich nicht wissen, Ryanair hat die moderneren Flugzeuge und vor allem die jüngeren. Die Flotte von der Austrian, egal jetzt ob Langstrecke oder Kurzstrecke, ist sehr alt. Und da, ja, ich habe jetzt nicht wirklich News gelesen, ob sie das mal modernisieren werden demnächst. Aber die Ryanair-Flugzeuge, also die 737, die Ryanair mit denen Ryanair herumfliegt, oder auch Lauda Europe, die A320, die sind alle, soweit ich weiß, unter 10 Jahre, beziehungsweise das Durchschnittsalter liegt so bei 6-7 Jahre, wenn es mich nicht täuscht. Und bei Austrian bist du da teilweise bei Maschinen, die, was nichts Schlechtes ist, was ganz normal ist in Luftfahrt. Also das sind keine, also zum, beim Thema Sicherheit gibt es da nichts. Aber es ist einfach nur ein Vergleich. Bei Austrian bist du da bei 20 Jahre aufwärts. Vor allem einige so Langstreckenflieger, die 777, mit der jetzt der Markus nach New York geflogen ist, mit der ist schon mein Bruder vor knapp 15 bis 20 Jahren nach New York rüber geflogen. Also, ja.
Org. Ja, das Gute ist ja bei unseren europäischen Standards, dass halt das Thema Wartung halt sehr ernst genommen wird und sehr wichtig ist. Und deswegen sind die Flugzeuge, auch wenn ich immer mich anscheiße vom Fliegen oder ich bin kein Fan vom Fliegen, trotzdem ist das doch eine relativ sichere Geschichte bei uns in Europa. Und ich habe jetzt erst lustigerweise diese Woche eigentlich, einmal so angeschaut, was sind eigentlich die unsichersten Fluglinien der Welt. Natürlich sind es dann Länder, wie zum Beispiel Fluglinien in Afghanistan, ich gar nicht wusste, dass sowas gibt, nur dass die eine Fluglinie haben, aber auch so andere Länder, da wo halt das Thema Wartung, beziehungsweise wo das Geld halt wahrscheinlich nicht so locker sitzt wie bei uns, unter Anführungszeichen. Und da ist halt das Thema Wartung oder das Thema einfach schwieriger. Somit sind die halt dann viel gefährdet alles abstürzen, wie man es da vielleicht bei die Indien eher jetzt gesehen hat. Da, wer weiß, was da jetzt genau passiert ist, aber womöglich, ich habe davor was gelesen, nämlich, dass da möglicherweise am Vortag schon eine Notlandung war oder sowas. Ja, keine Ahnung, ganz, ganz spannend. Aber die Blackboxen werden uns das zeigen und die Medien werden uns das dann sehr irgendwie berichten.
Trotzdem. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt.
Viele,
ja.
viele Gerüchte und halt, du kannst genau. halt nichts wirklich sagen, bevor nicht die Auslesung ist. Aber was du gesagt hast vorher mit den Maschinen und der Flugsicherheit, du hast ja teilweise in Afrika oder anderen Ländern noch Fluglinien, die haben zum Beispiel ein Einflugverbot in den europäischen Luftraum. Also da gibt es ja wirklich sehr, sehr strenge Regulierungen und wenn man mit europäischen Airlines oder den großen, bekannten, guten Airlines fliegt, kann man sich halt auch sicher sein, dass das Thema Wartung gut gut eingehalten wird. Also bei der Sicherheit wird einmal definitiv oder darf nicht gespart werden. Und einige alte Auermaschinen fliegen heute auch durch Afrika hin und her.
Spannend. Das heißt, die, was bei uns nicht mehr fliegen können, so in die Richtung, fliegen dort.
Ja, genauso. Vor allem, ich glaube, Fokker 70 Modelle gibt es, die quasi nach Afrika runterverkauft worden sind oder sogar nach Australien. Und kannst dir vorstellen, wie lange so eine kleine, das ist so eine kleine Maschine, so wie die...
Propeller, was?
Fokker war, glaube ich, ein Propeller, ja. So zwei Propeller, genau.
Nö. Spannend.
Ja, keine Ahnung. Also es gab auch Propellermaschinen, aber welche auch immer jetzt unten ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden die, oder fliegen die heute immer noch.
Ja, das heißt, man kann sehr lang mit denen fliegen, wenn man es gescheit wartet, ne? In den meisten Fällen.
Absolut. Na, Propeller ist die Dash 8, jetzt haben wir es. Die Fokker 70 hat zwei Turbinen oberhalb von den Flügeln im hinteren Bereich und die Dash 8, die fliegt, glaube ich, auch heute noch, ist die mit den zwei Propeller.
Du hörst mal raus, dass du ein Flugbegeister bist. Ich kenne nur Boeing und Airbus und das war's. Viel mehr brauche ich nicht wissen. Großes Flugzeug einsteigen, wegfliegen, fertig.
Ja, ist die Dash 8 fliegt zum Beispiel gerade zwischen Wien und Salzburg, beziehungsweise Wien und Klagenfurt sogar. Also du könntest jetzt mit so einer schönen Propellermaschine nach Klagenfurt fliegen.
Eher nicht, danke.
Machen wir weiter im Skript, Philipp.
Was haben wir denn da noch so? Eventplanung sehe ich da. Was haben wir denn? Event steht an, demnächst. Matthias, erzähl uns mehr.
Ja, es stehen einige Events an. Ein Webinar am kommenden Montag schon. Da geht es um deine ersten 10.000 Euro. Nicht deine, Philipp, sondern die vom Zuhörer. Die ersten 10.000 Euro, warum die so wichtig sind, wie man dorthin kommt, vor allem mit welchem System man da hinkommt und warum, vor allem, das ist das Wichtigste, warum diese so wichtig sind, vor allem mental im Kopf. Weil natürlich kann man schneller mal ein paar hundert Euro dort investieren. Nur wenn man ein Depot aus 30, 40 Schrottaktien hat, hat man auch schneller mal 10.000 Euro. Aber da ist man weit entfernt von dem Thema langfristiges Investieren. Und ja, warum und wie und womit, das schauen wir uns eben am Montag an. Link dazu in der Instagram-Bio ganz oben. Am Tag darauf, am Dienstag, 24.06., da treffen wir uns, da haben wir eine Tischreservierung auf der Libelle am Museumsquartier. Also das ist quasi kein Event, sondern das ist einfach nur eine informelle Tischreservierung. Und zwar laden wir gemeinsam mit Trade Republic zum Afterwork-Event ein. Ab 16 Uhr sind wir am 24.06. auf der Libelle am Museumsquartier. Kann jeder kommen, der Zeit und Lust hat und sich über das Thema Investieren austauschen möchte. Wer nicht erwünscht ist, sind Strukturvertriebe, die das Ganze als Akquisitionsplattform nutzen möchten, also die quasi Kontakte von Leuten generieren möchten und denen dann irgendwelche dubiosen Finanzprodukte verkaufen wollen. Also diese Schiene schließen wir immer explizit aus, aber jeder Privatanleger mit einem ehrlichen Interesse an Finanzbildung, der kann uns gerne besuchen am 24.06. auf der Libelle Museumsquartier. Ich hoffe, das habe ich jetzt schön gesagt.
Wunderschön, wunderschön. Und das nächste Thema möchte ich ganz kurz ansprechen, Red Bull 400, weil ich möchte das ansprechen, weil ich mir jetzt schon fürchte davor und weil ich heute das erste Mal gleich mal einen Startlauf gemacht habe, weil ich habe ja bei mir daheim ein bisschen hügelig und jetzt habe ich gleich mal den ersten Testlauf gemacht, dass ich einfach darauf hintrainiere, weil ich möchte nicht komplett ein Nockerbatzer sein dann. Und du hast mir dann gleich danach in unseren Strava-Club eingeladen, Matthias. Es gibt jetzt einen Strava-Finanz- und Verstehen-Club so in die Richtung.
Ja, genau. Das ist erstens Gratulation. Wie viel Höhenmeter hast du geschafft?
150 oder so waren es, glaube ich.
Schau, fehlen nur noch 250 und dann wäre es schon die vergleichbare Schanze in Innsbruck gewesen.
Aber so an 4 Kilometern, dort sind es nur 400 Meter.
Ja, stimmt. Ja, die Steigung ist ein bisschen anders in Innsbruck. Nein, also das Event, ich habe es mit Markus gemeinsam letztes Jahr schon gemacht, Red Bull 400, man läuft dort, für alle, die das nicht kennen, man läuft in Innsbruck am Berg Isel die Berg-Isel-Schanze rauf. Also die Schanze, wo sonst die Skispringer von oben nach unten springen, laufen wir von unten nach oben, also ein bisschen anders. Und das ist quasi so ein Event, das geht über den ganzen Tag, man kann, die Startstaffeln sind immer so verteilt und man läuft immer so in Kleingruppen rauf auf die Schanze. Und da haben wir uns gedacht, das wäre doch cool, wenn wir unsere Community dorthin einladen, also nicht einladen, jeder braucht quasi sein eigenes Ticket, aber wir laufen gemeinsam in einem Zeitslot. Und jeder, der daran Interesse hat, der mitlaufen möchte, der gemeinsam mit uns mitlaufen möchte, kann uns eine E-Mail schicken an office@finanzenverstehen.at mit Name, Vorname, also Vorname, Nachname und der E-Mail-Adresse. Und dann werden wir schauen, dass wir alle gemeinsam in einen Startblock kommen. Somit haben wir quasi ein Community-Event. Und nachdem viele, die uns abonnieren auf Instagram, sehr viel Sport machen, das erkennen wir immer an den schönen Profilbildern, die entweder vom Berg sind, vom Rennrad oder vom Laufen, haben wir uns gedacht, starten wir einfach mal so einen Strava-Club. Und der heißt, nicht Finanzen verstehen, sondern der heißt Invest and Sweat Club. Also ich glaube, das ist ganz passend. Ich hoffe, der Name ist nicht zu cheesy. Weiß nicht, Philipp, du hast den Namen quasi vorher nicht gekannt. Wie findest du ihn?
Passt. Es erklärt auf jeden Fall, was es macht oder was es soll. Investieren und schwitzen, ne? Das kann man sogar doppeldeutig verstehen, weil wenn man schlecht investiert, dann kann man auch gut schwitzen, ne? Also eigentlich ganz gut, gut gewählt. Jetzt, wenn man länger drüber nachdenkt, wenn man drüber philosophiert, dann passt das in verschiedenen Varianten. Cool.
Absolut, und genau, das war der Hintergrund. Und ja, bin gespannt, wie viele sich uns auf Strava anschließen. Am Ende des Tages ist es auch nett, mehr Cooles zu bekommen. Mehr Thumbs up quasi.
Und vielleicht ein bisschen Motivation, wenn man so ein bisschen gemeinsam diesen Gemeinschaftsgedanken, deswegen auch das Red Bull 400, das ist, glaube ich, ganz cool, weil man sich das selber auch supporten kann. Und für all diejenigen, die sagen, es ist nicht so spannend, es ist nicht so anstrengend, dann gibt es ja die Möglichkeit, dass man zweimal läuft, wenn man zu schnell ist, oder?
Genau, also wenn man zu den Glücklichen dazugehört und wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr dazu, darfst du ein zweites Mal laufen. Also der erste Lauf ist so ein Qualifikationslauf. Und die Besten des ersten Laufs, die dürfen dann quasi in einem zweiten Lauf noch einmal antreten und laufen gegen die anderen Besten. Und ja, was soll ich sagen? Der Ehrgeiz ist geweckt. Das ist übrigens für alle, die es noch nicht am Schirm haben, am 11. Oktober. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber die Zeit, wir haben heute schon drüber gesprochen, sie geht sehr, sehr schnell vorbei. Und für alle, die nicht Lust haben, die Berg-Isel-Schanze raufzurennen, was ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen kann. Der Markus wird euch wahrscheinlich verstehen. Von mir gibt es da kein Pardon. Aber für alle, die eben nicht drauflaufen, am Tag davor, am Freitag, den 10.10., da gibt es ein Community-Event in Innsbruck. Auch die Infos dazu schickt uns gerne auf Instagram eine Privatnachricht. Wir werden das dann auch demnächst auf Instagram verlinken. Da kann man sich bei Eventbrite anmelden. Also bitte unbedingt anmelden bei Eventbrite, weil wir müssen dann, je nachdem, wie groß der Andrang ist, nach einer passenden Location schauen. Und ja, dann freuen wir uns schon, wenn wir in Innsbruck wieder mal zu Gast sind. Ist ein wunderschöner Ort und ja, kann man nichts anderes sagen, außer dass es schön dort ist.
Und es gibt auch wahrscheinlich mehrere verschiedene Events, was wir noch geplant haben. Also es ist sowieso klar. Wir haben ja Umfrage gemacht. Verschiedene Länder sind auch davor gekommen.
Genau, ja, Kuba ist zum Beispiel genannt worden. Das soll ganz schön sein dort. Na, Spaß beiseite, Philipp, ich sehe es gerade auf der Webcam, der Philipp schreit gerade seinen Hund zusammen, der ein bisschen laut ist. Wir haben gefragt auf Instagram, wo sollen wir denn als nächstes hinkommen? Und da ist ganz oft vorgekommen Linz und Graz. Und ja, dem Wunsch möchten wir natürlich nachkommen. Wir möchten sowohl einmal nach Linz kommen, als auch einmal nach Graz und dort quasi gemeinsam so auf Stammtischcharakter einfach gemütlich was essen, was trinken, gemeinsam sich über das Thema Investieren austauschen. Und ja, das Schöne ist jetzt an der Sache, dass der Philipp kurz sein Headset abgenommen hat und vermutlich nicht verstanden hat, was ich jetzt in den letzten Minuten gesagt hat. Und ich bin sicher, er wird sich dann die Podcast-Folge anhören.
Ja, ich muss es eh schneiden, deswegen, also beziehungsweise muss mir das eh anhören, damit das fertig machen kann. Also ja, ich habe jetzt nichts gehört, weil ich leider, das Problem ist, wenn der Hund, wenn die Kleine draußen was hört, einen anderen Hund bellen, normal bellt sie nicht, aber wenn sie dann bellt, dann ist es ein bisschen zu laut. Und jetzt so, wir müssen ganz kurz mal raus, die Balkontüre zumachen, weil dann hört sie es draußen immer so stark und dann ist, ja, und dann liegt sie und schläft dabei.
Sehr gut. Ich kann dich beruhigen. Es wird nichts zum Schneiden geben. Ich habe unser wertes Publikum über unsere Vorhaben in Graz und Linz informiert. In Linz gibt es übrigens die Sandburg an der Donau. Das ist so ein Beachclub in Linz. Der soll ganz schön sein. Also vielleicht schaffen wir es ja irgendwann einmal so einen Nachmittag spontan einmal nach Linz rauf. Ich glaube, die Linzer sind eher ein sehr spontanes Volk und die meisten sind im Sommer sowieso an der Donau bei der Sandburg. Und wenn wir da mal so einen Tisch reservieren für 10, 15 Leute, sollte das, glaube ich, ja, mal fürs erste Mal ausreichend sein. Und vor allem dort hast du halt auch viel Platz. Also wenn jetzt uns auch 30 Leute besuchen kommen, ist dort bei der Sandburg immer noch genug Platz.
Sehr gut. Matthias, ich sehe im Skript, es gab Dividenden. Was hast du bekommen? Ich habe nämlich auch was bekommen.
Ja, haben wir dasselbe bekommen?
Wir haben dasselbe bekommen. Sie haben genug übergehabt für uns beide anscheinend.
Gott sei Dank. Ja, OMV, dann ein Dividenden-ETF, McDonald's, Unica und der Flughafen Wien haben Dividenden ausgeschüttet. Ich habe jetzt viele am 16. Juni bekommen und ja, bei mir waren es jetzt in Summe in diesem Monat bis jetzt 285 Euro und das ist ganz wichtig. Um diesen Betrag bin ich jetzt quasi ärmer geworden, weil das ist jetzt der Betrag, der fehlt mir bei meinem Buchgewinn bei den Aktien, also bei OMV, McDonald's und so weiter. Und ich muss jetzt diesen Betrag eigentlich, wenn ich den Zinseszinseffekt nutzen möchte, das war auch eine Community-Frage unter einem Kommentar, ob es quasi sinnvoll ist, diese Dividende jetzt zu reinvestieren in den Wert. Ja, also wenn ich nicht möchte, dass quasi meine Anteile am Unternehmen jetzt weniger wert sind, muss ich eigentlich um den jeweiligen Preis nachkaufen. Oder, und das werde ich machen, ich werde jetzt die erhaltene Dividende meiner Einzelaktien in einen global gestreuten ETF bzw. in Sunrise Capital investieren. Das werde ich mir dann noch anschauen. Und ja, quasi mit jeder Dividende, die ich bekomme, und auf das möchte ich eigentlich hinaus, ist ein Stück Risiko herausgenommen worden, weil ich habe quasi eine Gewinnausschüttung erhalten. Und das ist quasi dasselbe, als würde ich einen Anteil verkaufen. Und mit dem Investment oder mit der Umallokation von der Einzelaktie hin zu meinem breit gestreuten ETF bzw. Sunrise Fonds nehme ich für mich persönlich ebenfalls Risiko raus, weil ich investiere das Geld, was ich von der Einzelaktie bekomme, in ein globales Fondsprodukt, ergo quasi für mich sicherer, breiter gestreut, kostengünstig und ganz langweilig. Und so habe ich es am liebsten. Was machst du mit deiner Dividende? Hundeleckerlis kaufen oder in den Urlaub fliegen? Was steht bei dir an?
Ich habe es reinvestiert in Sunrise Capital Fonds auf der einen Seite, aber auch ein bisschen in VRG umgeschichtet.
Wie viel? Wie viel war es bei dir?
Bei mir war es, OMV hat mir ausgezahlt knapp 1.000 Euro netto.
1.000 Euro netto
OMV? Ja, das war schön, aber ich hätte gerne natürlich den Bruttobetrag gehabt, weil der wäre viel schöner gewesen. Aber ja, das sieht man auf jeden Fall wieder, ja. Aber
das glaube ich, der Staat greift gerne mit seiner großen Hand in deine kleine Tasche und wühlt bei den Centmünzen an Dividenden, die du erhältst.
Genau.
Und nimmt, reißt sie dir weg.
Ja. Genau, und das war in dem Fall auch so. Und ja, wie gesagt, da habe ich ein bisschen was in der VRG nachgekauft, weil da bin ich schon investiert und habe halt, so wie halt immer, oder das mache ich eigentlich meistens mit den Dividenden, ich kaufe nach, entweder die Titel, die ich schon habe oder irgendwas Neues. In dem Fall habe ich die VRG ein bisschen nachgekauft, ein bisschen OMV nachgekauft und ja, nächstes Jahr halt wieder.
Interessant, okay, kann man auch so machen. Meine McDonald's-Aktie, mit der gehe ich ja, du kennst das, gerne auch im Sommer mal zu McDonald's und hol mir dann einen McFlurry, weil am Weg nach Kärnten, wenn man hin und wieder nach Kärnten in den Urlaub fahrt, bei Völkermarkt, gibt es einen wunderschönen McDonald's, sehr modern, kann ich sehr empfehlen, also unbedingt jeder stehen bleiben, der da irgendwann einmal vorbeifahrt bei der Ausfahrt Völkermarkt. Und ja, McFlurry mit Karamellsoße und Smarties, wobei, Philipp, in Spanien werden die Smarties bei McFlurry geschreddert, dass sie quasi kleiner werden und dann mit der Karamellsoße, das schmeckt richtig gut. In Österreich schreddern sie die Smarties leider nicht, das heißt, du hast immer diesen Klumpen. Das ist doch sehr ärgerlich, oder? Kannst du das nachvollziehen?
Also ich glaube, ich habe noch nie einen McFlurry gegessen oder gegessen. Ne? Ja, ich merke jetzt gerade deine Reaktion. Du schaust mir ganz verdutzt an. Wie kann das sein? Was ist mit dem Menschen überbloß?
Entsetzen.
Also für mich ist McDonald's ein absoluter ein Must-Have, wenn ich von Kärnten nach Wien fahre oder umgekehrt. Bis Völkermarkt, wenn ich von Wien nach Kärnten fahre, dann komme ich auf jeden Fall nicht bis Völkermarkt, das ist ja schon ein bisschen weit. Aber ich hole mir immer meinen McCafé, Regular oder einen großen. Kommt ganz darauf an, wie ich gerade drauf bin, aber grundsätzlich hole ich mir immer einen Kaffee, weil der Kaffee ist gut und so kann ich auch ein bisschen meine McDonald's-Dividenden reinvestieren. Und natürlich gut für dich, gut für mich, ja, weil mehr Einnahmen durch uns, auch wenn es nur marginal ist, gar nicht zu erkennen, aber am Ende des Tages verdienen wir dadurch mit und das machen nicht nur wir zwei, sondern das machen ja hunderttausende Menschen auf der Welt und ja, so läuft's hin. Also was ich lustig finde, du hast heute ein Reader gepostet, eben genau mit den Dividenden, was du damit gemacht hast und jemand hat drunter geschrieben, ich habe nicht gewusst, dass der Flughafen Wien börsennotiert ist. Ja, Flughafen Wien ist börsennotiert, natürlich nicht im ATX, aber ist börsennotiert. Das heißt, man kann dorthin investieren.
Und wer macht das?
Und wer macht das? Wir. Also ich habe es auch gemacht zum Beispiel. Und du ja, auch, ne?
Und ein australischer Pensionsfonds. Große Summen oder große Anteile von österreichischen Firmen sind in der Hand von ausländischen Investoren. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe vorher ChatGPT gefragt, im Research Mode, ob man mal auflisten kann, welche wie der Streubesitz so, beziehungsweise nicht nur der Streubesitz, wie generell der Besitz die Eigentümerstruktur, so heißt, wie die Eigentümerstruktur von unseren heimischen Unternehmen ist und wo es denn signifikante Beteiligungen von ausländischen Firmen gibt. Und, was soll ich da sagen, war sehr interessant. Also ich habe zum Beispiel erfahren, dass die BAWAG zum großen Teil in ausländischer Hand ist, 70% der BAWAG-Aktien sollen in ausländischer Hand sein. Auch die Telekom Austria A1 hat zwei Kernaktionäre. Die mexikanische Telekom-Mutter, die America Movil, hält seit 2023 etwa 56,6% der Aktien. Und auch mit dem weiteren Streubesitz sollten so 60-65% in Auslandseigentum sein. Also eine große Menge. Auch bei der Voestalpine haben wir circa die Hälfte an ausländischen Investoren. Und bei Wienerberger ebenfalls so 50-60% an ausländischen Investoren. Was heißt das im Umkehrschluss? Das heißt im Umkehrschluss, dass auch von der Dividende, die ausgeschüttet wird, also 50-60% oder eben noch mehr bei der BAWAG, dass die ebenfalls ins Ausland fließen und nicht zu uns. Also wenn wir zwei, Philipp, uns über eine Dividende freuen und uns aufregen, wenn dann der Staat seine Hand reinsteckt und sich was abgreift, bei uns Kleinanlegern, dann ist das nett, schön und gut, quasi kann man sich drüber aufregen. Aber wenn wir jetzt wirklich mal das Big Picture anschauen, wo denn die große Mehrheit der Dividende hinfließt, teilweise von uns, von unseren Firmen, die hier quasi Wertschöpfung betreiben, die hier Arbeitsplätze schaffen, die hier Steuern zahlen. Naja, der Großteil der Gewinne fließt ins Ausland. Davon hat der Durchschnittsösterreicher relativ wenig. Bis auf die Tatsache, dass sich Österreich natürlich von den Steuern, also von der Dividendengebühr, also Dividendengebühr sage ich jetzt schon, von der Kapitalertragssteuer natürlich, dass er sich diese noch einbehält.
Aber weniger, ne? Nicht die volle Summe, weil es ist ja die Quellensteuer in Österreich eigentlich. Und da wird ja ein Teil nur einbehalten.
Ja, also die ausländischen Investoren, vor allem die Großen, die können dann natürlich einen Teil quasi der zu viel bezahlten und eine Quellensteuer, also unsere Käste ist ja für die ausländischen Investoren, ist ja dann die Quellensteuer. Und es gibt ja dieses Doppelbesteuerungsabkommen mit den meisten Ländern und da kann man sich quasi bis zu 15% anrechnen lassen. Sprich, das wären dann 12,5% übrig, die man sich dann vom Staat Österreich noch zusätzlich zurückholen könnte. Und bei Eigentümern wie zum Beispiel bei der Do & Co., den norwegischen Staatsfonds oder Amundi Asset Management, da darf man doch davon ausgehen, zumindest wäre das jetzt mein Zugang, dass wenn Amundi wo investiert und man könnte sich wo 12,5% noch zurückholen, dann haben die schon ihre Leute, die das machen.
Also am Ende des Tages gehen uns ganz viele Dividenden flöten, aber auch viele Steuern. Und das ist eigentlich eigentlich gar nicht so gut. Aber es gibt ja einen Geldregen für den Staat Österreich gerade wieder, Matthias. Und zwar fast 1,3 Milliarden sind dank der ÖBAG in die heurigen Staatskassen geflossen. Das ist knapp eine halbe Milliarde weniger wie letztes Jahr, aber es ist auf jeden Fall etwas gekommen. Und jetzt nur mal kurz zur Erklärung, was ist die ÖBAG? Die ÖBAG ist die Österreichische Beteiligungs AG, also die Holding des Staates Österreich, kann man sagen. Und die verwaltet aktuell knapp 30 Milliarden Euro mit 10 Beteiligungen. Und sicher dadurch, das steht auch immer mit dem Bericht aufgemacht, den Jahresbericht 2024, die sichert dadurch 103.000 Arbeitsplätze. So viel Einwohner hat Klagenfurt. Also wenn wir schon Kärnten immer mal wieder hernehmen, das bringt 9,4 Milliarden Euro an Steuern, jetzt nicht durch die ÖBAG selbst, aber durch die ganzen Unternehmen, wo sie eben investiert sind. warum sie das so spannend reinschreiben, damit es halt einfach wahrscheinlich besser klingt. Also das Thema Wertschöpfung halt einfach, sie unterstützen das mit ihrem Investment oder was auch immer und die Steuern, was halt die Unternehmen abdrücken, aber was auch die ÖBAG dann durch die Dividende abdrückt, die ist dann halt dieser Betrag, das wären so 4% des BIP. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, wäre die ÖBAG der Staatsfonds von Österreich wie in Norwegen, dann wird dem Staat doch einiges mehr überbleiben. Also Kapitalmarkt ist eigentlich, glaube ich, ja, oder es bringt Geld, ne, für uns und für den Staat. Und in dem Fall, wenn jetzt angenommen jetzt nicht nur 30 Milliarden verwaltet werden, sondern vielleicht 100 Milliarden, da zahlt er wieder ganz anders aus schon. Aber ja, ist halt leider so. Und ich habe jetzt mal geschaut, welche Beteiligungen hatten die ÖBAG jetzt? Und das ist mir eigentlich aufgefallen, es sind nur eine Handvoll börsennotiert, also Verbund, OMV, A1 Telekom, Österreichische Post, Euro-Telesites, also Euro-Telesites war ja vorher mal A1, beziehungsweise das Funkturmgeschäft, das ist ja ausgegliedert worden, und nicht börsennotiert. Die BIG, also die Bundesimmobiliengesellschaft, da wird zum Beispiel Polizei eingemietet oder Unis oder FHs etc., Casinos Austria, da frage ich mich eigentlich, warum Casinos Austria Glücksspiel vom Staat unterstützt, irgendwie, also spannend, warum da nicht vielleicht irgendwie andere Unternehmen vom Kapitalmarkt sinnvoller wären. Du zeigst auf?
Naja, Casinos oder Glücksspiel wird damit, glaube ich, 50% besteuert, also extrem lukrativ. Also sollte man als Staat auch das Interesse haben, dass natürlich Casinos an den besten Standorten des Landes sein können.
Ja, das ist eigentlich traurig, gell? Weil Casinos können reinwirtschaften, haben da den Support vom Staat und auf der anderen Seite das Thema Finanzbildung wird teilweise belächelt und nicht so ganz supportet. Aber da sieht man vielleicht auch wieder, dass die Leute dann zu gescheit wären vielleicht und nicht mehr so viel Glücksspiel spielen. Aber das ist wieder so eine These, was man halt nicht unbedingt ja zu 100% gleich mal belegen kann. Auf jeden Fall. Und das Letzte, was ich noch gefunden habe, war noch nicht börsennotiert die APK Pensionskasse. Und mir fällt jetzt eben auf, es sind echt nur 5 oder 6 börsennotierte Unternehmen. Das heißt, es ist eine Handvoll vom österreichischen Kapitalmarkt. Und das verstehe ich nicht ganz. Wir werden es auch nicht erklären jetzt in der Folge, warum und wieso das ist, oder wir werden nicht klären, warum. Aber es ist eigentlich schade, weil die ÖBAG eigentlich genau dieses Vehikel wäre, um eben den Staat Österreich, beziehungsweise die Unternehmen zu unterstützen, zu supporten, dafür zu sorgen, dass mehr Dividenden da bleiben würden, auf der Kehrseite aber wieder mehr Steuern da bleiben würden. Und der jetzige Wirtschaftsminister, der Hartmannsdorfer, der möchte das ein bisschen mehr, dass die ÖBAG-Einnahmen, dass das einfach mehr zum Zukunftsmodell wird, beziehungsweise Innovation fördert, die Wirtschaft ankurbelt. Vielleicht sprechen wir in ein paar Jahren darüber, dass die ÖBAG sich ein bisschen geändert hat, im Sinne von in Richtung des norwegischen Staatsfonds vielleicht, wir werden sehen. Grundsätzlich ein gutes Vehikel, meines Erachtens zu wenig Beteiligungen in Österreich, also zu wenig in den börsennotierten Unternehmen. Das wäre auf jeden Fall cool. Aber ja
meine Meinung. Das sind alles Österreicher, oder? Also es sind alles österreichische Unternehmen. Warum quasi investiert jetzt der ÖBAG? Ich frage, vielleicht weißt du es, ich habe mich mit der ÖBAG nicht so viel beschäftigt. Warum investiert jetzt zum Beispiel nicht auch in McDonald's? McDonald's ist auch für den Standort Österreich relevant. Was spricht dagegen, sich da auch eine Position aufzubauen?
Ja, das weiß ich leider auch nicht. Das Problem ist, dieses Gremium entscheidet ja nach gewissen Kriterien. Ne? Das wird anscheinend reinfallen. Oder sie haben vielleicht noch gar nicht den Wunsch gehabt, dass sie es machen. Ich habe nur gelesen, sie hätten letztes Jahr 2024 wollten sie in die Halbleiterbranche investieren, haben es dann aber nicht gemacht. Es dürfte der ein oder andere Halbleiterkonzern dorthin gegangen sein und gesagt haben, schau, wir wären da zum Investieren, so auf die Art. Ist aber nicht passiert, vielleicht wird es heuer noch passieren oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall spannend, wenn die ÖBAG vielleicht mehr in Richtung breiter sich aufstellen würde oder wenigstens breiter auch in Österreich, wenn es schon vielleicht international geht. Du zeigst den Finger, du hast, glaube ich, nebenbei gerade nachgelesen, warum funktioniert es nicht?
Ja, genau. Also die ÖBAG ist ausschließlich im Dienst der Republik Österreich tätig und ihr Ziel ist es, strategisch relevante Beteiligungen für den Staat zu verwalten. Das erklärt quasi auch den Unterschied zu einem Staatsfonds. Und da geht es quasi darum, um Energie, Telekommunikation, Verkehr und Logistik und Immobilien. Also quasi die.
Und Glücksspiel, ne? Ist wichtig, systemrelevant.
Genau, aber stimmt, ja. Das hat ChatGPT wahrscheinlich vergessen, zufällig. Und im Gegensatz eben zum norwegischen Staatsfonds oder auch der Schweizer SNB, die global diversifizieren, ist eben die ÖBAG kein Investmentfonds. Also ein Investmentfonds ist ja quasi auch immer ein eigenes rechtliches Vehikel, sondern sie ist eine Beteiligungsholding und kein Vermögensverwalter. Und ja, das ist, warum wir in Österreich immer noch mitunter ein Grund, warum wir in Österreich immer noch keine wirkliche Aktionärskultur haben. Weil diese Aktionärskultur, von der ja so häufig die Rede ist, das ist nicht gleichzusetzen mit Anteil der Aktionäre, sondern eine Aktionärskultur. Das ist was, wenn du das lebst, wenn du das im Blut hast, wenn du schon von klein auf aufwächst und sagst, ich gehe jetzt da mit meinen Kindern mal zu McDonald's ein McFlurry kaufen, damit sie nicht ähnliche schreckliche Erfahrungen machen müssen, wie Philipp, der noch nie einen McFlurry mit Smarties und Karamellsoße gehabt hat. Damit die Kinder wissen, wenn sie jetzt diesen McFlurry kaufen, verdienen sie mit. Dann ist quasi die nächste Dividende, die sie bekommen, noch gleich viel wertvoller. Oder wenn sie dann tanken zu OMV, ja, da verdiene ich mit. Das ist Kultur. Das kommt nicht von heute auf morgen und das kommt nicht dadurch, wenn ich von meinem Bankberater einen teuren Fondssparplan verkauft bekomme. Das hat null mit Aktionärskultur zu tun. Da haben wir in Österreich wirklich noch einiges zu tun.
Und nur so wirst du reich. Reich an Erfahrung, dass du einfach mitverdienen kannst, aber auch, dass du halt dein Vermögen aufbaust. Und das Thema Reichtum, also Millionär zum Beispiel, das ist ja für viele erstrebenswert. Und du hast da was reingeschrieben in unsere Gruppe. Österreich wird, also Millionäre verlassen Österreich. Jetzt habe ich so im Hinterkopf, ganz lustig, ich weiß nicht, ob du das damals gespielt hast, Stronghold. Das war so ein Strategiespiel, wo man einfach Burgen gebaut hat und halt einfach verteidigt hat. Und das Lustige war damals, da hat es immer so rechts unten so einen Typen gegeben, der hat immer gesagt, Menschen verlassen die Burg. Und ich das, wo ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das könnte ich in den Kontext setzen, total lustig. Millionäre verlassen Österreich, so eine Richtung. Und du hast da ja News reingeschickt. Matthias, was bedeutet das jetzt?
Genau, also es gab eine Studie, da gibt es Vermögensverwalter, die bringen jährlich Studien raus, quasi, wie sich das Vermögen von Millionären verhält und wie sie sich quasi die Gruppe verhält, Millionäre. Und da fällt halt auf, dass im Jahr 2024 signifikant viele Millionäre das Land verlassen haben. Also quasi entweder wurden sie oder freiwillig gegangen oder sie haben eben auch einen signifikanten Teil ihres Vermögens verloren. Und ich bin da über Twitter einmal mehr drüber gestoßen, über einen Tweet, wo ein User dann verschiedene KI-Tools gefragt hat, wie viel Steuergeld geht denn jetzt flöten, wenn diese 8000 Millionäre Österreich verlassen? Und da hat er eben verschiedene KIs gefragt, also ChatGPT, Grok, dann hat er nochmal Grok Deep Research gemacht, dann Gemini Pro Deep Research und diese 8000 Millionäre, und vielleicht auch kurz zur Einordnung, wie viele Millionäre gibt's generell in Österreich? Genau, also in Österreich leben rund 400.000 Millionäre, 8.000 sind ausgereist, also das ist quasi signifikant, 2%, aber viele davon aus eben kommen vielleicht eben auch aus wirtschaftlichen schwächeren Regionen oder operieren jetzt viel internationaler und müssen quasi woanders hin. Häufig ist es auch so, dass die Firmen, die diese Personen betreiben, dann vielleicht immer noch in Österreich tätig sind, immer noch hier Steuern zahlen und nur quasi die Privatperson das Land verlassen hat. Nichtsdestotrotz, was hat jetzt diese verschiedenen KIs bei diesem Tweet vom Lukas ergeben? Diese Tweets ergeben so, dass es circa zwischen 600 bis 820 Millionen Euro jährlich weniger Steuereinnahmen gibt, weil diese 8000 Millionäre eben das Land verlassen haben. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine Schlagzeile. Was der Auslöser war, kann man jetzt da nicht sagen. Der User schreibt quasi noch, dass eventuell die mögliche Wahlausgang quasi viele Millionäre verängstigt hätte. Aber am Ende des Tages sind es quasi unter Anführungszeichen nur 2%. Und wie gesagt, wenn die immer noch hier in Österreich Immobilien besitzen oder Unternehmen besitzen, dann fallen ja auch von diesen Unternehmen immer noch Körperschaftssteuern, Dividenden, Grundsteuern etc. an. Also das muss man immer mit Vorsicht genießen, beziehungsweise generell solche Ergebnisse muss man immer sehr stark mit Vorsicht genießen, weil wenn es eine Gruppe gibt, die man sehr gerne, sehr schnell in ein schlechtes Licht setzt, dann sind es doch unsere Millionäre oder eben auch unsere Kleinaktionäre, wie unser aktuelles Reel gezeigt hat. Und nicht nur in Österreich verlassen Millionäre das Land aufgrund der Angst quasi von einer eventuellen Vermögensteuer oder ähnlichem. Auch in Norwegen. Auch Norwegen quasi verliert regelmäßig Superreiche. Eines der prominentesten Beispiele dafür, und das kann ich wirklich jedem empfehlen, da mal nachzulesen, was da passiert ist, wobei das ist jetzt gar nicht Norwegen, Philipp, das ist Schweden. Blödsinn. In Schweden. Der Ignar Kamprad, glaube ich, hat er geheißen, der IKEA-Gründer. Das ist wirklich eine spannende Story. Zurück zu Norwegen. Die haben seit 2022 über 80 Superreiche verloren. Das ist natürlich in Norwegen, wo es über 300 1000 Vermögensmillionäre gibt, deutlich geringer prozentual gesehen. Also da betrifft diese Abwanderung nur 0,03%. Also die werden jetzt nicht ganz so hart getroffen. Aber was halt immer wieder auffällt, ist, dass die Schweiz das Ziel der vermögenden Menschen ist. Auch da gibt es eben Vermögenssteuern, aber die sind eben alle kantonal geregelt, sind deutlich kleiner. Es gibt keine Kapitalgewinnsteuer für Privatanleger und das ist eben oft für vermögende Personen sehr, sehr wichtig. Und ja, somit bleibt die Schweiz ein interessantes Land. Hast du vor, Philipp, in die Schweiz zu ziehen? Weil ich habe gehört, du hast erstens eine hohe OMV-Dividende bekommen und zweitens bist du quasi Bitcoin-Millionär.
Schön wär's. Also eher mal nicht. Die OMV-Dividende ist aber leider schon versteuert. Also es wird mir jetzt nichts mehr bringen, wenn ich jetzt umziehe. Das muss ich nächstes Jahr machen. Aber für die paar Peanuts wird es halt in der Schweiz auch nicht unbedingt, weil das Problem ist, die werden mir gleich mal relativ schnell wieder ausweisen, vermutlich, wenn ich nicht dort arbeite oder irgendwas. Somit, oder wenn ich nicht ein paar Millionen signifikante Einnahmen bringe, vermutlich. Somit wird es eher nichts. Und Bitcoin-Millionär, naja, bin ich auch eher nicht. Aber lustigerweise, es gibt ja die wildesten Fantasien vom Bitcoin-Preis. Und jetzt habe ich natürlich wieder was gelesen auf LinkedIn. Der Michael Saylor, das ist ja der CEO von MicroStrategy, das ist ja so ein Softwareunternehmen eigentlich, der hat gesagt, bis 2045 wird Bitcoin pro Stück 13 Millionen Dollar wert sein. Keine Ahnung, wie er auf den Wert kommt. Das Lustige ist ja, MicroStrategy ist ja eigentlich ein Softwareunternehmen, oder war es früher, ist es nach wie vor. Aber die haben den Schwenk gemacht, voller Fokus auf Bitcoin. Die haben jetzt mittlerweile fast 600.000 Bitcoin im Wert von über 50 Milliarden Euro und angeblich 50% plus, also so über 20 Milliarden unrealisierte Gewinne. So, jetzt muss ein Unternehmen aber natürlich Gewinne erwirtschaften, weil sonst wird es nicht überleben. Und der verkauft nicht. Somit, wo kommt jetzt die Kohle her? Das Software-Business ist ziemlich läuft ziemlich schlecht eigentlich. Die letzten Jahre eigentlich mehrere Milliarden Minus, heuer im Q1 25 schon 4,5 Milliarden Minus gemacht. Also das sind schon eher hohe Verluste. Natürlich aufgrund der hohen Ausgaben, weil sie werden die Bitcoin, was sie kaufen, da werden neue Schulden aufgenommen, die werden Anleihen verkauft und so weiter. Also nicht wirklich nachhaltig. Also das nachhaltige Geschäftsmodell von dem Softwareunternehmen ist nicht mehr existent oder kaum existent. Das heißt, die riskieren voll Bitcoin, nur Bitcoin. Und natürlich, wenn das Ding aufgeht, irgendwann ist super geil. Nur das Problem ist, aktuell sind so knapp 2000 Mitarbeiter in dem Unternehmen. Wenn man den nicht mehr zahlen kann, wenn man vielleicht Bitcoin verkaufen muss, damit man ein bisschen das überhaupt am Laufen halten kann irgendwie, dann wird es wahrscheinlich schwer. Ich bin wirklich gespannt. Er geht von 30% Wachstum beim Bitcoin aus pro Jahr. Also wie wir wissen, Kapitalmarkt 7-10% pro Jahr ist so ein guter Wert. Wenn es wirklich so sein sollte, dass das auf 13 Millionen geht, gell, pro Stück, dann wäre das eine 10 Billionen Euro Company. 10 Billionen. Das Gold ist bei 22 Billionen. Apple oder aktuell der größte ist Microsoft, glaube ich. Ja, Microsoft ist bei, ich glaube, 3 Billionen. Das heißt, das sind riesige Konzerne, also wirklich riesig. Das ist sowas von meines Erachtens weit hergeholt. Wunschdenken, Glaskugeldenken, wie auch immer. Es ist eine reine Wette. Und deswegen hört oder merkt man eigentlich schon, das ist all in Bitcoin oder all in auf eine Asset-Klasse. Und da merkt man eigentlich, dass das vielleicht nicht unbedingt die beste Variante ist. Also Matthias, jetzt habe ich dich jetzt überzeugt, dass du MicroStrategy kaufen kannst, damit du irgendwann von Bitcoin richtig profitierst.
Nein, ich habe die Headline vorher schon gelesen gehabt und habe dann quasi ebenfalls meinen klugen Assistenten gefragt, woher kommt das Kursziel? Was kann man da kritisch äußern? Und das Kursziel ergibt sich vor allem daraus, dass der Michael Saylor eben sagt, Bitcoin ist das bessere Gold, weil es ist limitiert, unveränderlich und global übertragbar. Und sein Szenario geht davon aus, das ist ein extrem bullisches Szenario, dass Bitcoin Gold vollständig ersetzen wird. Und dass, wenn das passiert, dass sich dann sollte Bitcoin Gold vollständig ersetzen, dass sich dann eben das Marktvolumen eher Richtung 12 bis 15 Millionen US-Dollar bewegt. Und ja, das ist eben eine dieser Annahmen, die getroffen worden ist. Dann die nächste Annahme ist halt, dass Bitcoin als globaler Wertspeicher eine wirklich dominante Rolle im Finanzsystem einnehmen soll, ähnlich wie Weltwährungen wie der Dollar, der Euro heute. Und ja, dass auch diese institutionelle Nachfrage, die wir jetzt ja immer wieder sehen, dass Pensionskassen, Family Offices, Staatsfonds, Versicherungen und auch Trump, Truth Social, eine eigene Bitcoin-Reserve aufbauen, das ist ebenfalls eben eines seiner Annahmen. Und was auf jeden Fall zu erwähnen ist, ist, dass wenn dieses Kursziel aufgeht, was extrem unrealistisch ist, weil, sagen wir es mal so, 13 Millionen US-Dollar für einen Bitcoin, das entspricht einer Marktkapitalisierung von über 250 Billionen US-Dollar und das wäre mehr als das gesamte heutige globale Vermögen. Ergo extrem unwahrscheinlich. Also einfach nur mal wieder eine fette Headline, dass der Herr Saylor gut in den Medien kommt. Übrigens, die Firma heißt nicht mehr MicroStrategy, weil Micro sind sie ja nicht. Sie heißt jetzt nur noch Strategy. Also die haben sich umbenannt, kämpfen quasi noch mit dem alten Namen. Aber dieses Micro möchte man eben wegbekommen. Ja, und was mich halt sowohl beim Bitcoin als auch bei Gold, was mir so ein bisschen weh tut, ist halt die Tatsache, 100% Spekulation auf steigenden Preis. Punkt. Zumindest für mich. Das kann jeder für sich anders sehen. Es gibt auch super Bitcoin-Events oder generell Krypto, oder nicht Krypto, darf man nicht sagen, Bitcoin-Podcasts, zum Beispiel vom Nico Jilch, der heißt Was Bitcoin bringt. Da kann man wirklich viel lernen und das Ganze ein bisschen mehr verstehen. Hin und wieder höre ich da auch rein. Gleichzeitig betreiben wir einen Kanal, wo wir uns vor allem an Leute wenden, die mit dem Investieren starten wollen und bieten quasi für diese Menschen Webinare an, Events an. Das ist quasi unsere Nische. Und mit dem Wissen im Hinterkopf sage ich halt wirklich sehr bewusst, Bitcoin und Gold sind Spekulationsobjekte, wo ich auf einen steigenden Preis spekuliere. Nichts anderes. Da, über das, was wir reden, über das Mitverdienen bei jedem McFlurry, bei jeder Tankfüllung bei der Tankstelle, bei der OMV, das ist Mitverdienen. Da bin ich quasi Anteilseigner an einem Unternehmen, profitiere, wenn Menschen Dienstleistungen oder Produkte meiner Unternehmen kaufen und erhalte einmal im Jahr oder viermal im Jahr, wie es bei amerikanischen Firmen ist, eine Gewinnausschüttung. Das ist greifbar, das kann man verstehen, das kann man kostengünstig machen, breit gestreut machen und das ist das, worauf wir uns fokussieren. Ja, und somit kann ich diesem Szenario von Michael Saylor nicht viel abgewinnen. Ich habe jetzt, ich habe natürlich auch selbst eine kleine Bitcoin-Position und ja, die ist aber prozentual sehr, sehr klein im Verhältnis zu meinen restlichen Veranlagungen. Also sicher 1% oder wahrscheinlich eher weniger als 1% in Bitcoin. Und ja, ist auf jeden Fall, ich würde sagen mal, die ersten 10.000 Euro breit gestreut, globaler Fonds, globaler ETF, wenn du das einmal erledigt hast, schon viel erledigt. Und ja, das ist quasi mein Statement zu dem sehr bullischen Statement vom Strategy CEO.
Also dein Bitcoin-Anteil ist der Spekulatius-Anteil sozusagen, ne?
Genau, das ist mein Spekulatius.
Ja.
Den hättest du dir für Weihnachten aufheben. Genau. Der kommt dann zu Weihnachten bitte noch einmal.
Ja, den bringe ich zu Weihnachten nochmal. Jetzt bin ich da gerade beim Skript etwas fortgeschritten und bin ja vorbeigescrollt und habe mir gleich mal gerissen, weil da der Trump herauslacht. Der Trump will der Gerät bringen, Matthias. Was will der bringen?
Natürlich sein eigenes Handy und seine eigene Mobilfunkmarke in Amerika, Trump Mobile.
Na, was sonst, ne?
Na, was denn sonst, ja. Und zwar, ja, hat er sein eigenes Handy rausgebracht, das Trump Mobile T1 Phone. Und der Sohn von Trump, Eric Trump, hat bei der Vorstellung halt gelobt, dass dieses Gerät in den USA entwickelt und hergestellt wurde. Und es sei an der Zeit, dass man die Produktentwicklung in unser großartiges Land zurückbringt, sagt er. Ja, es ist halt so. Es gibt jetzt eigentlich nicht wirklich Fertigungsstellen in den USA, die solche Mengen an Smartphones herstellen können. Was es aber sehr wohl gibt, und das scheint sehr vielen jetzt deutlich realistischer, es gibt diverse Anbieter in China, die eben Expertise auf diesem Gebiet haben, Smartphone-Herstellung, wo du so White-Label-Phones bestellen kannst. Das heißt, du kannst so ein Telefon, so ein Android-Handy bestellen, kannst dann quasi in Amerika irgendwie so eine Platte rundherum machen, so ein mit deinem Logo und so weiter und es dann verkaufen. Musst du nicht einmal machen. Also es gibt auch normale, machen die in China ja auch für dich. Kannst einfach nur die Handys normal kaufen in China. Und ja, schon hast du dein eigenes gebrandetes Handy. Und das war halt ziemliches Eigentor, dass quasi sein Made in America Phone aus China kommt. Für alle, die jetzt sagen, ah, das ist doch nur eine Vermutung oder irgendwas ähnliches, gibt einen super Standardartikel, die verlinkt haben zu einem Telefon, das zufälligerweise deutliche Ähnlichkeiten von den Technologien und von den ganzen technischen Details hat wie das Trump-Phone. Und das gibt sogar bei T-Mobile beim Punkt, wie heißt's? Eigenmarken, genau, das T-Mobile-Phone. Bei T-Mobile heißt es mittlerweile T2, also die bringen schon die zweite Version von diesem Gerät raus. Das Trump-Phone wird wahrscheinlich eher in Richtung T1 angelehnt sein. Und ja, ging auf jeden Fall nach hinten los, der Schuss. Ich habe aber auch, wenn wir schon bei Trump sind, von seinem Ex-Friend Elon einen lustigen Tweet gesehen. Oder lustig, subjektiv. Aber auch wieder auf Twitter, Wahnsinns-App, also kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen Weltgeschichte im Live miterleben möchte. Warum auch immer, ich habe es nicht mitbekommen, aber der Elon Musk hat einen Drogentest auf Twitter veröffentlicht von sich.
Wow. Magst
du raten, was rausgekommen ist?
Positiv, würde ich jetzt einmal ganz stark vermuten.
Okay, warte, so jetzt scroll ich da runter und du darfst raten, wo positiv. Ich gebe dir ein paar Sachen zur Auswahl. Benzos?
Absolut, ja.
Ecstasy, Kokain?
Koks würde ich auch ja sagen.
Ketamin?
Ketamin würde ich auch ja sagen.
Opiate? Cannabis, Ethanol,
Fentanyl? Cannabis würde ich auch ja sagen.
Okay.
Also ich würde bei einigen ja sagen, würde ich jetzt mal sagen.
Perfekt. Dann halte ich das jetzt die Auflösung in die Kamera. Überall negativ oder Normalwerte.
Na, arg. Krass.
Aber ich habe, wie gesagt, ich muss dazu keine Ahnung, wann und unter welchen Bedingungen er das getestet hat.
Und ob es sein Blut war oder sein Urin war oder was auch immer. Das weiß man ja auch nicht zu 100%, weil im Internet kann man ja auch nicht zu 100% sehen. Das klingt jetzt also verschwörerisch, aber das kann alles gefälscht sein im Internet. Das ist halt einfach so.
Ja, also er hat nur kommentiert quasi, er würde gerne einige Reporter von, da hat er ein paar Medien genannt, sehen, dass die quasi bitte denselben Test machen sollen.
Interessant, aber ja.
Die Frage ist halt nur, wie lange sind quasi Drogen nachweisbar im Körper? Hat er den Test quasi schon geplant gehabt oder ähnliches? Und vor allem, warum überhaupt postet er das? Ich habe, falls es da,
Elon Things, ne?
Ja, keine Ahnung, weißt, wenn es heißt, Elon ist vollkommen auf Drogen, bitte mach mal einen Test und er macht quasi spontan einen Test, ist das was anderes, als wenn er von sich aus sagt, gut, ich werde irgendwann jetzt einmal einen Drogentest machen und den abgeben. Ja, also, wie erwähnt, ich habe null Ahnung, warum er jetzt seinen Drogentest auf Twitter veröffentlicht hat, aber ja, das gibt es halt auch nicht alle Tage.
Absolut. Matthias, wir kommen eigentlich zum Community-Blog. Jetzt ist die Frage, hast du ein Thema oder eine Frage mitgebracht?
Ansonsten? Ich lasse mich jetzt komplett überraschen. Ich freue mich schon sehr, was kommt.
Okay. Ich habe kurz bevor wir die Podcast-Folge gestartet haben, habe ich ein Ö3-Dilemma gefunden. Und das hat mich richtig getriggert gleich mal. Es ist meistens so, aber bei solchen Themen triggert es mich immer am meisten. Und zwar, die Maya hat geschrieben, sie braucht Hilfe. Und es geht wieder mal ums Geld. Ich habe das jetzt aber zusammengefasst und damit es halt nicht der elendslange Text ist. Es geht ums Geld. Sie hat vor einigen Jahren 5.000 Euro von ihrer Oma geliehen. Und die Oma wollte es nicht zurück. Das ist üblich teilweise. Die Oma, ist halt Oma-Ding, ne? So, und jetzt ist die Oma gestorben und die Mutter von Maya ist die Erbin. Und sie möchte jetzt die 5.000 Euro zurückhaben von ihrer Tochter, die ihr jetzt ja zustehen. Weil die Oma ja das der Tochter, also dem Enkel, gegeben hat. Und die hat das aber dem Enkel freiwillig vom Tod, also auf mehrere Jahre vorgegeben hat, weil die Oma sie immer unterstützt hat, gell? Bei Geldthemen oder so, wie man es halt kennt von den Omas teilweise. So, und das ist echt eine krasse Story, weil die Maya fragt sich jetzt, ob sie einen Kredit aufnehmen soll, damit sie die Mutter bezahlen kann, weil die Mutter anscheinend sonst mit ihr kein Wort mehr reden will. Also ich empfinde das als extrem orge Story und das tut mir richtig leid für die Maya, dass die Mutter da anscheinend so krass ist. Also was sagst du dazu?
Ich glaube, die Mutter sollte auch einmal so einen Drogentest machen wie der Elon.
Ja, weil das ist schon echt hart, oder? Weil, also bei aller Liebe, aber erstens geht es um 5.000 Euro, das ist jetzt nicht die Welt. Wenn da 500.000 Euro, dann kann man sagen, okay, das gibt irgendwie noch ein bisschen Verständnis vielleicht für die Mutter, ne? Weil die vielleicht mit 500.000, keine Ahnung, aber wäre auch nicht in Ordnung, aber bei 5.000 bitte, also bei aller Liebe, gell? Die muss, und sie hat da reingeschrieben in diesen langen Text da, es gibt ja keine Aufzeichnung darüber, die Oma hat dir das ja geschenkt, also es gibt kein Rechtsdokument oder irgendwas oder kein nix, was irgendwie das Recht auf ein Erbe, also meines Erachtens ist das, steht das nicht einmal zu, weil das ist ja ein Geschenk, ne, will ich jetzt einmal fast sagen, wenn sie es nicht zurückholen. Also theoretisch wäre es ja meines Erachtens, ich bin jetzt nicht der Rechtsanwalt, der in der Thematik sich auskennt, aber meines Erachtens, wenn die Oma das Geld nicht zurück will oder wollen hat und sie ihr das eigentlich geschenkt hat als Unterstützung, ja, ist es ein Geschenk, ne? Weil ich kann ja nicht ewig und noch 3 Tage hinten, was denn das Geschenk noch fordern, aber ich finde die Story echt krass, das hat mich richtig schockiert. Also das ist schon arg.
Mich würde interessieren, was die Mutter mit dem Geld machen möchte. Also das ist eine traurige Geschichte.
Absolut.
Das Traurige ist ja quasi jetzt nicht die Summe des Geldes. Das kann ja manche viel Geld, für manche eher weniger vom Verhältnis her. Oh, aber das Grundsätzliche, die Tragik ist ja in der Familie.
Ja. Da sag mal natürlich, das Sprichwort, gell, beim Geld hört die Freundschaft auf und anscheinend hört die Familie auch auf. Das ist echt krass. Also wirklich krass. Und da muss ich leider ein trauriges Beispiel auch dazu bringen, dass wo mein Opa gestorben ist, vor jetzt mittlerweile schon 4 Jahre, und zum Thema Erbe gegangen ist, da ist wirklich nicht viel gegangen. Aber mein Vater hat damals das Haus schon vor vielen, vielen Jahren übernommen, hat alles umgebaut, hat wirklich viel Geld reingesteckt und von seinen 6 Geschwistern haben 4 gesagt, ist überhaupt kein Thema, abgehackt, ihr habt das alles gebaut oder umgebaut, wir wollen nichts und wir wollen lieber die Familie, ist viel wichtiger, da geht es wirklich um ein paar Tausend. Aber 2 davon haben gesagt, na, wir wollen die Kohle und wollten eine Forderung, haben es dann aufgestellt. Und am Ende des Tages ist wirklich nicht viel rausgekommen, also sie haben wirklich nicht viel gekriegt, aber der Vater hat dann gesagt, du, schau her, das kriegt's, das zahle ich euch und dann ist das erledigt und ihr braucht's nie mehr vorbeikommen. Und da sieht man halt wieder leider das Thema Familie. Die meisten haben es verstanden, es ist wichtig und die anderen wollten das Geld, die anderen zwar noch. Traurig, aber das gibt's leider anscheinend in verschiedenen Bereichen, aber Mutter und Tochter ist halt doch wieder mal krass, ja.
Das ist heftig, absolut. Haben wir irgendwas Schönes, Philipp? Wir können einen Podcast nicht mit solchen traurigen Sachen beenden. Wir brauchen jetzt noch eine schöne News. Hat unseren Strava Run Club, oder nicht Run Club, unseren Strava Club, ist da schon jemand beigetreten?
Das ist jetzt schwer zu sagen, ja, weil wir sind ja jetzt gerade bei der Aufnahme und die Folge hört ja keiner gerade.
Das stimmt.
Aber.
Ah, 2 Members.
2 Members, jawohl, aber.
Du und ich?
Ja, genau. Was Positives zum Abschluss, ja, du hast eh schon gesagt, das Thema Mitverdienen ist positiv, damit man einfach an der Weltwirtschaft ja mit profitiert und das geht heute ganz einfach und das ist das Schöne dran, finde ich. Du kannst das von daheim aus machen, auf der Couch liegend, im Bett liegend oder auf dem Strand liegend und es ist für jeden möglich, heute schon ab 10 Euro, sagen wir mal, es geht theoretisch schon ab 1 Euro, dass das nicht so viel bringt oder nicht so schnell einen großen Betrag realisiert, ist klar. Nur man muss einfach mal anfangen. Das finde ich ist ein positiver Abschluss, dass man sagt, man startet einmal, sich um sein Geld zu kümmern und dann kann vielleicht genau sowas nicht passieren, weil dann hat man eigentlich das Thema Geld anders oder hat man einen anderen Bezug dazu und dann kann vielleicht genau sowas nicht passieren, dass man in so ein Dilemma kommt, weil man es vielleicht eh schon vorher besprochen hat oder weil es einfach nicht ums Geld geht, sondern Familie doch wichtig ist. Und das ist ein schöner Abschluss noch, finde ich. Familie ist wichtig, Geld ist auch wichtig, aber man muss natürlich was damit machen auch. Und allein was damit machen ist nicht so schön wie mit der Family oder Friends. Also da bin ich ganz offen und ehrlich. Oder was sagst du, Matthias?
Absolut. Und da meine schöne Nachricht, in der Sekunde, wo der Podcast veröffentlicht wird, bin ich am Klubeinersee in Kärnten und genieße wunderschöne Sonnenstrahlen. Und natürlich werde ich beim Hinfahren beim McDonald's in Völkermarkt stehen bleiben und meinen McFlurry kaufen. Und ja, Zeit mit Freunden, das ist genau das, um was es geht. Ich rufe jetzt auch dann gleich den Kollegen an von mir und werde ihm fragen, denn ob er jetzt quasi mein Zimmer reserviert hat. Ansonsten muss ich wohl wieder die Couch nehmen. Auch okay. Und ja, freue mich jetzt auf ein paar, 2-3 Tage mit Freunden gemeinsam in Kärnten. Und ja, wenn dir die Podcast-Folge heute gefallen hat, wenn du diese besonders gefunden hast, dann bewerte uns doch gerne mit 5 Sternen beim Podcast-Anbieter deiner Wahl. Da würden wir uns wirklich sehr freuen. Teil auch gerne unseren Podcast mit deinen Freunden, mit der Familie, wenn du denkst, dass sie sich ebenfalls mit dem Thema Geld einmal ein bisschen mehr auseinandersetzen sollten oder auch wenn sie interessiert sind an den Thematiken, weil wir sprechen ja viel über das Thema Investieren in Aktien, in ETFs, in Fonds, auf Kostenfallen. Wir gehen auf Steuerthematiken ein, auf Instagram, auf YouTube. Also von dem her, wenn du jemandem eine Freude machen möchtest, dann teile gerne unseren Podcast. Und in diesem Sinne von mir, Philipp, keine weiteren Infos bzw. kein weiterer Input. Das soll es gewesen sein. Ich werde jetzt noch eine Runde laufen gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao und danke fürs Zuhören.